Also jetzt noch ein paar Schlussfolgerungen aus dieser Novemberrevolution. Es gibt eine ganz interessante Parallele zu der russischen Revolution, als nämlich auch dort, ähnlich wie in Deutschland mit Ebert, ein mäßiger eingesetzt wurde und erstmal die bürgerliche oder die bürgerliche Klasse hat eben versucht hat, durch diesen Mäßiger, also die Revolution abzuschwächen, in geordnete Bahn zu bringen und am Ende die Zugeständnisse, die man vielleicht der Revolution gemacht hatte, dann nach und nach wieder einzusacken.
Ja, also dieser Gemäßigte, von dem jetzt die Rede war, war Kerensky, ja, der Führer des bürgerlichen Lagers in Russland nach der Februarrevolution, was mal die bürgerliche Revolution in den Zarismus gestürzt hat. Und Kerensky ist gescheitert, ja, weil die Bolschewiki im Oktober die Revolution gemacht haben. Sein Gegenstück Ebert in Deutschland konnte sich durchsetzen. Ist jetzt natürlich ein bisschen zu personalisiert, aber sagen wir mal so, es gab Entwicklungen, die ganz ähnlich waren innerhalb dieser beiden Revolutionen. In Deutschland waren bedauerlicherweise die Bedingungen schlechter und deswegen kam es erst gar nicht zu sowas, was auch nur den Anspruch haben könnte, wirklich eine landesweite, vollständige soziale Revolution sein zu wollen. Die leninistische Interpretation, die wir jetzt hier aufgeführt haben, die man also von allen möglichen Leuten, von Trotzkisten über Marxisten, Leninisten bis hin zu krassen Stalinisten hören kann, ist der Grund dafür, dass die Novemberrevolution gescheitert ist, ist der, dass es keine gut organisierte Avantgarde-Partei im Deutschen Kaiserreich des Jahres 1914 gab. Während es, wir haben es ja vorhin auch schon mal in dem Text gehört, in Russland tatsächlich mit den Bolschewiki eine langjährig organisierte Kaderpartei von Berufsrevolutionären gab, die dazu in der Lage waren, als die revolutionäre Situation schließlich eintrat, als Avantgarde dann die Arbeiter zu führen und politisch quasi den Sieg herbeizuführen. Das wäre die leninistische Interpretation. Die sagt eigentlich, Rosa Luxemburg hätte spätestens 1914 ihre eigene Organisation aufbauen müssen und dann wäre alles anders gekommen. Ja, das klingt nicht sehr plausibel und es ist vor allem auch eher gruselig, selbst wenn es stimmen sollte, denn man weiß ja, was in der Sowjetunion am Ende passiert ist. Spätestens 1923 hatte das mit einer tatsächlichen sozialistischen Revolution, die zur Befreiung der Menschen dort hätte führen können, nichts mehr zu tun. Das heißt also, das ist eine sehr, sehr zweifelhafte Position, die man aber immer und immer wieder hören kann, wenn man die entsprechenden Texte sich anschaut von Trotzkisten oder sonst wie. Die haben ja jetzt natürlich auch zur Novemberrevolution viel geschrieben und kommen immer eigentlich zu dem Ergebnis, ja, es fehlte halt die gute leninistische Avantgarde-Partei mit dem demokratischen Zentralismus. Dann gibt es die rätekommunistische Analyse, die haben ziemlich genau die gegenteilige Schlussfolgerung gezogen. Otto Rühle, einer von deren Vordenkern, kurzzeitig auch Mitglied der vorhin schon erwähnten KAPD, der Linksabspaltung von der KPD, hat gesagt, die Revolution ist keine Parteisache, sondern das ist eine Sache des Proletariats, das sich in seinen organisch geformten Institutionen, nämlich den Räten, organisiert und von dort aus dafür sorgt, dass letztendlich der bürgerliche Staat, seine Gewaltmittel zerschlagen werden und die Sozialisierung von der Basis aus durchgeführt wird. Also die ganze rätere-kommunistische Bewegung ist eigentlich auch ein Ergebnis der Revolution in Deutschland, der gescheiterten Revolution, ist ein Ergebnis der Rätebewegung, idealisiert das sicherlich auch zu sehr, aber ist in meinen Augen schon näher an dem, was man als Schlussfolgerung aus der Novemberrevolution ziehen kann, sinnvollerweise aufgrund von einer materialistischen Analyse der damaligen Situation, als die leninistische Interpretation. Dann kommen wir jetzt nämlich zu dem, was sind denn die Einsichten für die radikale Linke heute aus den Ereignissen von damals? Zunächst mal wichtig, vor allem noch mal eine Spitze gegen diese leninistischen Interpretationen. Es macht überhaupt keinen Sinn zu versuchen, frühere Revolutionen, ob es jetzt die Oktoberrevolution ist oder die Novemberrevolution ist oder welche Revolution auch immer, als Schema über heutige Situationen zu legen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Fühlbert, dieser alte marxologische Professor Emeritus aus Marburg, hat, ich glaube, in der vorletzten konkret so einen Artikel geschrieben, wo er zu dem Ergebnis kam, ja, die Novemberrevolution in Deutschland, das war irgendwie überhaupt gar keine Revolution, sondern das war so eine bürgerliche Reform. Und wie ist er zu diesem grandiosen Ergebnis gekommen? Er hat einfach das, was in der Oktoberrevolution passiert ist und was die Bolschewiki an Forderungen gestellt haben, hat er als Matrize genommen, auf die Situation in Deutschland gepappt und hat abgehakt, nee, das war nicht. Also es gab in Deutschland zum Beispiel keine aufständischen Bauern, die waren als Klasse nicht mehr so wichtig. Es gab keinen Frieden, den man noch versprechen konnte, weil der war ja schon durch die kaiserliche Regierung noch eingeleitet und so weiter. Dann hakt er das ab und sagt, ja, ist keine Revolution. Das ist natürlich absolut barer Unsinn. Muss ich mich auch wirklich fragen, warum sie das überhaupt abgedruckt haben. Aber okay. Also das ist die erste Schlussfolgerung. Was wir heute tun, das können wir nicht an irgendwelchen historisch destillierten Formeln und Matrizen oder so ausrichten, sondern das können wir nur in unserer aktuellen Situation, die wir möglichst umfassend verstehen müssen, dann auch tatsächlich tun. Das ist der erste Punkt. Ich würde sagen, der zweite Punkt, da schließe ich dann so ein bisschen an die rätekommunistische Analyse, jedenfalls insofern an, wenn eine Revolution erfolgreich sein soll, dann muss sie von unten kommen. Bedauerlicherweise war es in der Novemberrevolution so, dass nur an bestimmten Punkten, zum Beispiel im Ruhrgebiet, in Mitteldeutschland, in Berlin, genug Klassenbewusstsein bei den Leuten da war, dass sie auch ohne eine Avantgarde-Partei, die ihnen irgendwas draufgeklöppelt hat, auf den Gedanken gekommen sind, wir wollen mehr, wir wollen die Sozialisierung, wir wollen antimilitaristische Organisationen, wir wollen nicht mehr, dass uns hier die kaiserlichen Beamten Vorschriften machen können, wie wir zu leben haben. Das wollen wir alles nicht mehr. Bedauerlicherweise sind halt nur an einzelnen Orten jeweils genug Leute zusammengekommen, um so eine sozialrevolutionäre Perspektive auch nur aufmachen zu können. Und das führte dann dazu, dass das Ganze am Ende, all die Kämpfe dieser revolutionären Welle, bedauerlicherweise als Einzelschritte immer abgelaufen sind und nicht koordiniert im ganzen Land abgelaufen sind. Schlussfolgerung daraus, wenn es jeweils noch mal wieder eine Situation geben sollte, in der eine Revolution in unserem Sinne, also eine soziale Revolution, die das Ziel Kommunismus verfolgt, sinnvoll sein kann, dann nur, wenn die Organisation an der Basis schon vorher und im ganzen Land und eigentlich am besten international oder antinational vorhanden ist. Das muss also das Ziel sein, breite Basisorganisation, nicht nur in einem Land und bestmöglich koordiniert. Ja, Punkt. Wollen wir dann vielleicht noch ein paar Bücher empfehlen, mit denen wir gearbeitet haben, falls Menschen Interesse daran haben, selber mehr zu lesen?
Ja, fange ich einfach mal an. Also, wer eine kurze, bündige und, finde ich, sehr gut geschriebene Zusammenfassung der Deutschen Revolution lesen möchte, dem kann ich hier von Sebastian Hafner, das ist ein Zeitredakteur, ein ehemaliger Zeitredakteur, die Deutsche Revolution 1819 empfehlen. Mark Jones hat ein Buch geschrieben, was eher das Thema der Gewalt in den Fokus rückt und da halt eben untersucht, wie da vielleicht auch eine gerade Linie von der Deutschen Revolution hin zur Nazi-Zeit dann gezogen werden kann. Gewaltanwendung gegen revolutionäre oder unliebsame Mitbürger. Und ich weiß nicht, soll ich das auch noch kurz mit vorstellen? Ja, und das ist das Buch von Richard Müller, also einer der revolutionären Obleute, wo er halt eben seine Erfahrungen während der Novemberrevolution noch einmal zusammengefasst hat, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig zu lesen, weil er halt ein Arbeiter war und kein Schriftsteller oder so. Von daher ist es manchmal etwas anstrengend, sich da durchzuackern.
Ja, aber ich kann es trotzdem empfehlen. Es ist teilweise sehr detailliert, aber es ist eine Trilogie. Das hier ist nur der erste Band. Da beschäftigt er sich in diesem ersten Band vor allem mit der Situation bis zur Novemberrevolution. Und dann gibt es noch zwei weitere Bände. Einer, der also die gesamte Novemberrevolution en Detail schildert, unter Benutzung seiner persönlichen Aufzeichnungen, die er damals als Vorsitzender des Arbeitervollzugsrats Berlin und so weiter alle gemacht hat. Das heißt also, es ist sehr, sehr nah dran an den Basics dieser revolutionären Bewegung und der Rätebewegung. Und im dritten Band beschäftigt er sich dann also mit den Ereignissen der revolutionären Welle, wenn man es so nennen möchte. Ja, das hier kann ich noch empfehlen, November 1918, Der verpasste Frühling von Klaus Gietinger. Das ist eine sehr gedrängte Darstellung, aber es ist vor allem eine Darstellung, die versucht, wie der Titel ja auch schon sagt, die Chance, die in dem Ganzen steckte, aufzuzeigen. Nicht unbedingt die sozialrevolutionäre Chance per se, sondern auch die Chance überhaupt für progressivere Entwicklung. Man könnte sich ja auch vorstellen, dass eine erfolgreichere Novemberrevolution einen sehr viel angenehmeren, trotzdem noch bürgerlichen, aber angenehmeren Staat hingestellt hätte und vor allem vielleicht die ganze Scheiße, die ab 1933 passiert ist, dann doch hätte verhindern können.